Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Radio X 101,4 MHz, 99,85 MHz im Kabel. Ihr hört Index, das aktuelle Stadtmagazin, und mein Name ist Roman Wortreich. Mit mir hier im Studio heute sind Frank Lamers, er studiert Politologie in Frankfurt, und Heinz Scholler, er ist Redaktionsmitglied der Zeitschrift Gegenstandpunkt. Herzlich willkommen euch beide erstmal. Heinz, deine Zeitschrift Gegenstandpunkt, sagst du da zwei Worte dazu? Was macht ihr?
Der Gegenstandpunkt ist eine politische Vierteljahreszeitschrift linker Ausrichtung. Was diese linke Ausrichtung besagt, dazu könnt ihr ja im Folgenden einige Kostproben hören. Die neueste Ausgabe von dem Gegenstandpunkt ist vor ca. 14 Tagen erst erschienen. Das ist die Nummer 203. Die hat notgedrungen, dass zum Hauptthema den Irakkrieg und was für Folgen daraus erwachsen. Ein weiteres Schwerpunktthema ist die sogenannte Agenda 2010 des Bundeskanzlers, also das Programm der sogenannten Sozialreform von heutzutage. Es gibt aber auch noch eine Anzahl von kleineren Artikeln, die beispielsweise so bemerkenswerte Errungenschaften unserer bundesdeutschen politischen Kultur aufs Korn nehmen, wie die, dass Anfang dieses Jahres die ganze Nation sich ein paar Monate lang die Mäuler darüber zerrissen hat, ob Folter nicht ein anständiges, nützliches Mittel der Strafverfolgung sein könnte. Außerdem kann ich noch darauf aufmerksam machen, dass der Gegenstandpunkt hier in Frankfurt auch regelmäßige politische Diskussionstermine veranstaltet. Die nennen wir Schulfix. Die sind jeweils an Montagen, Beginn 19.30 Uhr. Und zwar vor den Sommerferien sind dann auch folgende Montage einschlägig. Montag, der 30. Juni und Montag, der 7. Juli. Beginnen, wie gesagt, jeweils 19.30 Uhr und zwar in Frankfurt im Gewerkschaftshaus. Die Adresse ist Wilhelm-Leuschner Straße 69.
Vielen Dank. Und dann kann man ja noch Teile der Sendung auf dem Netz hören. Frank, da gibt es eine Webadresse, wo man es hören kann.
Ja, die vergangenen Sendungen kann man unter www.farberot.de, das ist ein Wort, Farberot, www.farberot.de sich zum Teil herunterladen. Also die letzte aktuelle Sendung, die gerade eingestellt wird, ist die zum grundsätzlichen Verhältnis von Marktwirtschaft und ihrem Gewaltbedarf nach innen und Kriegsbedarf nach außen. Außerdem gibt es da noch verschiedenes anderes Material, ob in Tonform oder zu lesen, Vorträge, die sich allesamt ebenso lohnen wie die zurückliegenden Sendungen.
Thema der heutigen Sendung wird dann nochmal sein, der Krieg der USA gegen den Irak, seine Ziele, seine Gründe und auch die Erträge. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, heute geht es also nochmal um den Krieg der USA gegen den Irak, die Ziele und die Gründe und was er damit erreicht hat. Die USA haben ja in letzter Zeit im Sicherheitsrat nochmal eine Resolution vorgelegt und die auch durchgebracht. Die war ein bisschen umstritten. Ich glaube, die Nummer ist 1483. Was hat es denn mit dieser Resolution auf sich, Heinz?
Ja, 1483 heißt die. Kann man sich leider nicht so gut merken wie die 1441. Das war vor dem Krieg diese heiß umstrittene Resolution. Dann war der Krieg. Die Amis haben 4 Wochen lang ihre Feuerwalze über den Irak hinweg gehen lassen, haben die dortige Herrschaft gestürzt, haben sich selber mittels Krieg dort an deren Stelle gesetzt und haben dann im UNO-Sicherheitsrat beantragt. Tja, was haben sie da eigentlich beantragt? Sie haben beantragt, dass ihr Krieg mitsamt seinem pro-amerikanischen Ergebnis vom Rest der Staatenwelt in ihrer Eigenschaft als UNO-Mitglieder und speziell als Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates gebilligt wird. Das ist auch passiert. Das ist zustande gekommen, wie man sich ja vielleicht noch erinnern kann. Einstimmig ist diese Resolution der USA und Großbritanniens zum Nachkriegsregime im Irak gebilligt worden. Einstimmig deswegen, weil der Syrer, der ist gar nicht erst aufgetaucht zu dieser Sitzung, dann waren es noch 14 im Weltsicherheitsrat und die haben allesamt Ja und Amen gesagt. Wozu haben sie jetzt Ja und Amen gesagt?
Das erste Ergebnis möchte ich mal festhalten, die USA haben also nach dem Krieg nochmal eine Resolution vorgelegt, ja, die diesen Krieg betrifft.
Die diesen Krieg betrifft und die das Kriegsergebnis betrifft. Da wollte ich jetzt gerade kurz schildern, was in dieser Resolution dann vom Weltsicherheitsrat beschlossen worden ist. Es ist beschlossen worden, jawohl, die Besatzungsmächte USA und Großbritannien, die üben rechtmäßig das Regime im Nachkriegs-Iran, im Nachkriegs-Irak aus. Und ihr Krieg, der sie dazu befähigt und instand gesetzt hat, im Irak das Regime zu stürzen und ihr eigenes zu etablieren, der geht in Ordnung. In der Sicherheitsratsresolution heißt es dazu so lapidar: Im Folgenden werden die Besatzungsmächte die Autorität genannt. Die Autorität im Irak, die sagt, was dort läuft und was dort nicht läuft. Ebenso ist die Verwendungsweise der Einkommensquellen, also zum Beispiel der Ölgelder, in dieser UNO-Resolution festgelegt worden, und zwar zugunsten der USA. Wie die UNO dabei überhaupt noch vorkommt, das ist sehr vage definiert, und zwar in dem Sinne, wichtig ist, dass die UNO überhaupt dabei vorkommt. Sie darf beispielsweise nach 12 Monaten den Antrag stellen, dass, wie es da drin heißt, die Autorität, also das Besatzungsregime, überprüft wird, ob es noch nötig ist oder ob es vielleicht bereits abgelöst werden kann durch eine den Besatzungsmächten genehme irakische Regierung. Ausdrücklich ist in dieser UNO-Resolution übrigens auch vermerkt, dass alle Verträge aus der Zeit vorher, zum Beispiel auch Verträge, die Ölschürfrechte oder Handelsrechte mit Öl und so Zeug betreffen, dass die hinfällig und nichtig sind, weil sie sind ja von einer Unrechtsregierung, von einem Unrechtsregime beschlossen worden. Auch nach der Seite hin haben die USA also mit dieser Resolution Nägel mit Köpfen gemacht und sich noch in ihre Resolution hineingeschrieben, dass es ab sofort ganz in ihrer Beliebigkeit, in ihrer Willkür liegt, was für meinetwegen Handelsbeziehungen in der Ölfrage und so Zeug von auswärtigen Mächten, beispielsweise Russland oder Frankreich, von ihnen in Zukunft anerkannt wird. So, jetzt will ich, nachdem ich dieses Ergebnis der UN-Resolution 1483 in Erinnerung gerufen habe, will ich in zwei Punkten sagen, das ist schon bemerkenswert. Und zwar bemerkenswert in dem Doppelsinn, man sollte aufmerken, was da läuft. Und das sollte man sich dann auch merken. In zwei Punkten. Erstens, ich finde das ein Musterbeispiel dafür, wie in den internationalen Beziehungen, so wie sie heutzutage organisiert sind, die Gewalt, die schiere Gewalt einer überlegenen kriegführenden Macht in internationales Recht übertragen werden. Und zweitens finde ich auch noch bemerkenswert, dass gerade die Opponenten des US-Kriegs gegen den Irak, also die Opponenten vor dem Krieg, dass die dann nach dem Krieg und aufgrund des gelaufenen Kriegs und offensichtlich beeindruckt
vom Krieg der USA und dessen Ergebnis, das Billigen, was die USA mit diesem Krieg angezettelt, durchgezogen, ins Werk gesetzt haben. Also erstens, die USA machen Krieg. Sie halten das für die sauberste Lösung des Problems, dass im Irak eine ihnen missliebige, eine ihnen gefährlich erscheinende, eine falsche Regierung das Sagen hat. Den Krieg kriegen sie hin mit aller notwendigen Effizienz, mit allen notwendigen Opfern also auch. Sie beseitigen dort das Regime, sie setzen sich an ihre Stelle und sagen ab sofort, so geht's lang. Diese ihre kriegerische Gewalt, die das praktische Werk der Weltmacht ist, diese ihre kriegerische Gewalt veranschlagen sie mit allergrößter Selbstverständlichkeit, erstmal sie als USA, als die neue internationale Rechtslage, die den Irak und alles, was drumherum damit zu tun hat, betrifft. Sie definieren mit ihrem Krieg das dort gültige Recht. Ihr Krieg war rechtens und alles, was sie dort im Gefolge des Kriegs und als Frucht dieses Kriegs tun oder lassen und anstellen, all das ist Recht. Soweit von Seiten der USA dieser Übergang, ein durch Gewalt hergestelltes Ergebnis, wird die neue verbindliche Rechtsposition, die alle anderen binden soll. Infolgedessen ist, diesen Akt vollständig zu machen, sind jetzt die anderen gefragt. Lassen Sie sich durch das amerikanische Kriegsergebnis und durch die amerikanische Anspruchshaltung, das ist die neue Rechtslage, lassen Sie sich dadurch binden und machen auf diese Art und Weise tatsächlich die amerikanische Anspruchshaltung zur gültigen internationalen neuen Völkerrechtslage. Und was ist passiert? Jawohl, Sie machen es.
Genau, Sie machen es. Oder andersrum, wie machen die Amerikaner nochmal ihr praktisches Kriegsergebnis zum allgemeinen Recht, zum internationalen Recht?
Ja, in dem Falle ist das also quasi minutiös nachvollziehbar, indem die Institution UNO mitsamt ihrem Sicherheitsrat dafür herangezogen wird, um dieses Ergebnis herzustellen. Und zwar, die Amis ziehen die UNO jetzt, muss man sagen, wieder heran, nachdem sie kurz vor dem Krieg es unterlassen haben, aufgrund des hinhaltenden Widerstands Deutschlands, Frankreichs, Russlands und Chinas, eine nochmalige Resolution den Krieg betreffend oder die Kriegslegitimation betreffend einzubringen. Das haben sie bleiben gelassen, haben nach der Seite hin gesagt, die UNO ist ihnen scheißegal. Jetzt treten sie wieder an die UNO heran. Was war dazwischen? Vorher, nachher, was war dazwischen? Dazwischen war der Krieg der USA. Die USA meinen also, und es stellt sich heraus, das meinen sie nicht zu Unrecht, sie meinen, ihr Krieg, die Sprache der Gewalt, die Waffen, die sie dort eingesetzt, erfolgreich und effizient eingesetzt haben, das beeindruckt auch die widerborstigen Opponenten der Gestalt, dass es aussichtslos ist, sich gegen eine politische Situation, die die USA durch einen Krieg, durch die Demonstration fraglos überlegene Gewalt herbeigeführt haben, sich dagegen im Ernst zu stellen und sich damit gewissermaßen selber die Feindschaft der USA zuzuziehen. Die USA beantragen im Weltsicherheitsrat ihre Resolution, in der steht drin, der Krieg ist rechtens, alles was sie im Nachkriegszustand anstellen, ist pauschal rechtens. Und die UNO schaut nach ungefähr einem Jahr nach, ob das Besatzungsregime verlängert werden muss oder ob man schon auf eine irakische Zivilregierung übergehen kann. Und die anderen sagen ja dazu, liefern also den Beweis dafür, dass das Kriegsergebnis, das Ergebnis dieser Gewaltorgie, das die Amis zu einem Rechtsanspruch ausgebaut haben, ab sofort bindendes Recht der Völkerfamilie, genauer gesagt der Staaten, die sie exekutieren, darstellt.
Dazu vielleicht noch eine kleine Bemerkung, bloß damit kein falscher Eindruck bei unseren Hörern und Hörerinnen entsteht oder auftaucht. Mit dem, was jetzt gerade mir ja sehr anschaulich dargestellt wurde, ist, da geschieht dem Recht kein Unrecht. Also weil ja die Analyse jetzt war, es ist die Gewaltaktion, es ist das militärische Niederringen mit all seinen Schönheiten und Scheußlichkeiten, dass dieses Recht setzt und den Rechtsanspruch, also erstmal den Rechtsanspruch in die Welt setzt, der dann darüber, dass die anderen ihn anerkennen, wirklich ein Recht wird. Ja? Anders ist Recht halt überhaupt nicht zu haben. Also es ist zwar ein Skandal, dass Recht so in die Welt kommt, aber umgekehrt, das ist keine Abweichung von dem Üblichen. Also weil mit Recht ist ja häufig die Vorstellung verbunden, es ist ein Miteinander, welches zivilisiert und geregelt abläuft. Aber umgekehrt, weder ich noch sonst wer hier im Studio kann irgendwem irgendein Recht gewähren. Man kann sozusagen, man ist gar nicht in der Position, andere auf irgendetwas qua Recht zu verpflichten. Warum nicht? Weil man eben nicht die fraglos überlegenen Gewaltmittel hat, um es auch durchzusetzen, um es verbindlich zu machen. Also das ganze Dargestellte, die Gewaltorgie, die Recht setzt, die gehört auch notwendig dazu, um überhaupt zu einem Recht zu kommen, um es in die Welt zu setzen. Ob es im Inneren eines Staatswesens ist, da ist die diese Gewaltfrage dann geklärt, das heißt Gewaltmonopol, und nach außen müssen dann halt immer mal wieder solche kriegerischen Aktionen sein, um wieder eine neue Form, einen neuen Bezugspunkt des Völkerrechts zu stiften. Das ist sachgerecht, das ist angemessen und deswegen ist es der Skandal an der Sache.
Das haben die USA also eindrucksvoll bewiesen. Sie haben nämlich genau durch den Krieg gezeigt, dass sie in der Lage sind, Recht zu setzen. Das wolltest du sagen. Und haben es dann der UNO vorgelegt, die hat es unterschrieben. Unterschrieben haben es eben dann auch, das hast du ja gesagt, Heinz, haben es auch die anderen Staaten. Das Recht ist jetzt also auch ein Anspruch, das hast du, glaube ich, schon mal so ein bisschen angedacht, auch an alle anderen Staaten, die das ja unterschrieben haben.
Ja, so. Ist uns jetzt auch deswegen hier wichtig zu unterstreichen, weil es haben sich ja neulich noch bei dieser Friedensbewegung so viele Leute plötzlich geoutet als Liebhaber des Völkerrechts. Denen kann ich nur sagen, liebe Leute, jetzt nehmt mal zur Kenntnis und schminkt euch gewisse schönfärberische Illusionen übers Völkerrecht ab. Nehmt mal zur Kenntnis, wie das zustande kommt und wie es funktioniert. Es ist wie jedes Recht das Ergebnis überlegener Gewalt. Erstens. Und zweitens, weil es Völkerrecht ist, also wo lauter Staatswesen da miteinander ins Benehmen kommen oder auch sich ins Gehege kommen, ist die durch Gewalt hergestellte Verbindlichkeit eines internationalen Rechtszustands davon abhängig, dass andere Staaten, in unserem Beispiel, zu der Frechheit der USA, ihre Gewaltorgie ist der neue Rechtszustand oder definiert den neuen Rechtszustand, dass die anderen dazu Ja sagen. Sie lassen sich beeindrucken von der Leistung der US-Gewalt. In dem Zusammenhang muss ich dann schon noch ein klein bisschen was Polemisches sagen gegen die politische Ausrichtung, sagen wir mal, der Regierung der Bundesrepublik Deutschland in dieser ganzen Irak-Affäre. Man kann sich ja erinnern, kaum war der Krieg durch. Kaum war sein Ergebnis nicht mehr bezweifelbar. Kaum musste man auch zur Kenntnis nehmen, jawohl, der Ami hat seine Aufgabe tadellos erledigt. Klasse Durchmarsch. Hat sich in Deutschland die Tonlage gewandelt. Und übrigens dann nicht nur in Deutschland, sondern auch bei diesen sonstigen skeptischen, kriegsskeptischen Staaten à la Frankreich, Russland, China. Die Tonlage hat sich gewandelt, dahingehend, nachdem sie bis kurz vor dem Krieg das Vorgehen der USA noch so ein bisschen quasi an den Rand der völkerrechtlichen Legitimität gestellt haben, ein bisschen sowas haben durchblicken lassen wie, die Amis dürften das gar nicht. Kaum ist der Krieg gelaufen, kaum hat er sein Resultat hervorgebracht, ist die Tonlage ganz anders. Da sagt beispielsweise unser Kanzler jetzt bei den anstehenden Treffen und Konferenzen und nicht zuletzt als Begründung der deutschen Haltung für diese vorhin durchgehechelte Sicherheitsratsresolution, na, das kennt ihr ja, der hat sich unheimlich leicht getan, der Mann, und hat gesagt, der Irakkrieg und die Misshelligkeiten vorneweg, vor seinem Ausbruch oder vor seinem Zustandekommen, die gehören jetzt bereits der Zeitgeschichte an, hat er gesagt. Und ab sofort nützt es gar nichts, nachzukarteln, zurückzublicken, sondern ab sofort müssen wir vorwärts blicken, nur noch vorwärts blicken, die Zukunft gestalten und müssen bei der Gestaltung der Zukunft vor allen Dingen schwer darauf Acht geben, dass die beschädigten transatlantischen Beziehungen, dass die wieder repariert und werden und in ein gutes Gleis zurückfinden. Das war die politische Stellungnahme des Bundeskanzlers. Und der kann man ja immerhin so viel entnehmen. Erstens, er weicht der Gewalt. Aber zweitens, wie und unter welchen Umständen und aus welcher Motivlage heraus. Wenn man einfach gegen irgendwas ist und der andere ist stärker und man weicht der Gewalt, das für sich genommen ist ja wirklich keine Schande. Bloß, das ist ja nun nicht gerade das Verhältnis, das die Bundesrepublik Deutschland in der Staatenkonkurrenz zu den USA und deren Projekt einer Beseitigung des Regimes von Saddam Hussein durch Krieg einnimmt. Sondern das Verhältnis von denen, also der Regierung der Bundesrepublik Deutschland, ist das, sie wollen bei diesem durch die USA definierten, interessant gemachten, scharf gemachten Schauplatz von Weltpolitik unbedingt mitmischen. Jetzt sind sie durch den Krieg der USA erstmal ausgemischt. Dann registrieren sie ihre Machtlosigkeit, ihr Ausgemischtsein, dass sie gewissermaßen zu den negativ Betroffenen dieses Krieges ebenfalls zählen. Das registrieren sie, aber in einer Art und Weise, dass herauskommt, nichts wie hin. Sie müssen an diesem Schauplatz, den der Ami gerade verwüstet hat und den der Ami jetzt nach seinen Plänen und Interessenslagen neu aufstellt, an diesem Schauplatz müssen sie unbedingt ihre eigene Macht wieder, so gut es eben geht, herstellen. Sie müssen unbedingt dort, wo die USA die künftig maßstabsetzenden Affären der Weltpolitik zurzeit zelebriert, dort müssen sie unbedingt wieder einen Fuß auf den Boden bringen. Und im Nachklapp nochmal wieder eine Anmerkung an diese Friedensbewegung von vor dem Krieg. Also bitte sehr, wer es vor dem Krieg nicht gemerkt hat, dass sein Anliegen auf gar keinen Fall Krieg gar nicht das Anliegen der Bundesrepublik Deutschland gewesen war, sondern dass die bloß berechnend auf die Verwechslung von ihrer imperialistischen Konkurrenzhaltung mit Friedensliebe ausgewiesen ist, der kann doch jetzt an dieser deutschen Reaktion nach dem Krieg spätestens merken, um was es seinem Kanzler und seinem Außenminister tatsächlich gegangen ist. Wenn man so locker das wegsteckt, dass man vor dem Krieg dessen Legitimation so leise in Zweifel gestellt hat, wenn man so locker darauf macht, wir müssen uns jetzt wegen wieder zu gewinnenden Einflusses die Lizenz, die Erlaubnis der USA wieder erwerben und dafür müssen wir jetzt ein Stück klein beigeben. Ja, so ein Mensch, so ein Politiker, so ein Kanzler, so ein Außenminister, der hat todsicher etwas anderes im Sinne als Sachwalter seiner Nation, als diesen kategorischen Unterschied zwischen Krieg und Frieden.
Jetzt wollen wir uns doch nochmal genau anschauen, was tatsächlich denn im Irak gelaufen ist. Die USA hat ja im Irak einen Krieg geführt und vielleicht schauen wir uns auch kurz nochmal an, wieso hat sie sich ausgerechnet den Irak ausgesucht? Was waren da nochmal die Gründe? Was waren vielleicht auch die wirklichen Ziele, die am Irak durchgefochten worden sind in diesem Krieg?
Ja, man muss natürlich auch für den Krieg gegen den Irak, muss man halt immer wieder erstmal, also wenn man das einordnen will, zurück auf den 11. September, 9-11, das berühmte magische Datum. Weil immerhin ist ja dieser Schlag, den die USA da hat einstecken müssen, und in der Tat, das World Trade Center stürzt ein, das Pentagon kriegt ein bisschen was ab, ist erstmal ganz eindeutig als Ersatzkriegsaktion kenntlich gewesen, deutlich so gemeint, wenn man so angreift, auch wenn es mit diesen Linienflugmitteln ist. Und daraus hat Amerika den Schluss gezogen, dass es strategisch in die Offensive gehen muss. Aus dem Schaden, den es da bei sich bilanziert hat, ein Recht abgeleitet, dass es jetzt zum totalen Krieg, zum Dauerkrieg mit ungewissem Ende, ungewissem Ausgang, also zeitlich, gegen Terror und Massenvernichtungswaffen vorgehen muss. Das heißt, es hat festgestellt, Amerika hat Feinde, Amerika ist verwundbar und das kann sich sozusagen, also es gibt einen militanten Anti-Amerikanismus auf der Welt und das kann sich Amerika als weltbeherrschende Macht, als eine, die ihre Interessen überall auf dem Globus hat, die also auch über allgeordnete Verhältnisse braucht, einfach nicht bieten lassen. Und da muss es sozusagen aus dieser Verschwisterung von einerseits Gruppen, die bereit und in der Lage sind, gegen Amerika solche Schläge zu führen, und auf der anderen Seite Staaten, Schurkenstaaten, da kommen wir später noch zu, Regimen, die Massenvernichtungswaffen haben oder sich zulegen wollen. Aus dieser möglichen unglücklichen Kombination ziehen sie den Schluss, der müssen sie präventiv für ihre Sicherheit begegnen. Da müssen sie gegen vorgehen.
Ja, du hast eben gesagt, Amerika kann sich das nicht bieten lassen. Ist das nicht vielleicht doch eher ein Schluss, den Amerika aus, du hast es ja auch schon nahegelegt, ein Schluss, den Amerika aus den Angriffen auf das World Trade Center zieht? Oder in welchem Sinne kann sich Amerika das sich nicht bieten lassen?
Ja, das mit dem Schluss ist allemal die richtige Auffassung davon, die ich auch nahelegen wollte. Der Punkt ist ja, wenn ich darin in der Bilanz dessen, dass dieses Angriffs stellt Amerika ja einen Anspruch an die Welt. Ja, der heißt, es darf diesen Anti-Amerikanismus, der zu so etwas fähig und in der Lage ist, den darf es einfach nicht geben, weil eben, das wollte ich auch gesagt haben mit den Interessen, die USA definiert natürlich ihren Anspruch auch gleich weltweit in jeder Gegend, weil sie überall Interessen wirtschaftlicher Art hat, dafür politische Bedingungen setzen muss, damit die Wirtschaft in ihrem Sinne auch funktioniert und dafür halt auch strategisch eine Kontrolle ausüben muss mit ihrer Militärmacht, mit ihrer Gewalt und ihrer Präsenz. Und die beschönigende Politologenversion von so etwas heißt heutzutage Machtprojektion. Und die sozusagen hat sich als viel zu lückenhaft herausgestellt und von daher gilt Anti-Amerikanismus in der Welt, der sozusagen Wille und Fähigkeit hat, so etwas anzurichten, der muss mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden. Ja? Der Maßstab ergibt sich natürlich allein daraus, nach dem Ende des Kalten Kriegs, nachdem die Sowjetunion nicht mehr auf der Landkarte existiert, ist Amerika die einzig verbliebene Supermacht. Und ergo legt sie jetzt den Maßstab an die Welt an, dass also wenn ihr keine Nation doch eigentlich mehr entgegentreten kann mit ihren Gewaltmitteln, dann auch eine Ordnung hergestellt werden muss, die lückenlos der USA genügt und sicherstellt, dass US-Interessen, US-Macht auf jeden Fall rücksichtslos und ohne jede Gegenerpressung in jedem Flecken der Welt zu gelten haben. Jetzt, wie gesagt, Terror an Massenvernichtungswaffen und wir kennen es alle, hat der Saddam denn die, war am Anfang die Diskussion, das war auch die Resolution 1441, ein Streitpunkt darum war, finden wir jetzt diese Massenvernichtungswaffen, wofür steht es dann? Das ist fast eine unsachgerechte Frage. Der Irak war und ist ein Musterfall für diese strategische Sortierung der Welt. Da muss man sich versammeln, wie er denn da stand bisher. Erstens mal, der Irak hat schon mal einen Krieg gegen die USA verloren. Die USA hat ihn aus Kuwait vertrieben und also dass der Irak anno 91 besetzt hatte, hat ihn da geschlagen und sozusagen zurück in seine Grenzen getrieben, hat dann ein UNO-Sanktionsregime über sich verhängt und ein Dauerluftkriegsbombardement und damit also nicht nur, dass vorher schon Saddam Hussein jemand war, der nach eigenem Gusto Grenzen verschieben wollte, er wollte sich ja Kuwait einverleiben, was die USA nicht gestattet haben, sondern er hat dann auch noch durch dieses Sanktionsregime, durch den dauernden Luftkrieg in seiner Nord- und Süd-Flugverbotszone hindurch nicht nachgelassen, die Rechtmäßigkeit seiner Staatsräson behaupten zu wollen. Das heißt, er hat sich nie ordentlich, lückenlos und insgesamt dem Anspruch, der mit dem Sieg der USA eigentlich in der Welt war, nämlich es muss eine Abdankung dieser Staatsräson, dieses Staatswillens, verkörpert in Saddam Hussein geben, dem hat er sich einfach nie gebeugt. Dann ist der USA in einer Region, die wir alle kennen, das sind die Ölstaaten, da hängen wir alle von ab, umso mehr natürlich Amerika, und ist auch da wieder ein Musterfall für, er steht einem Ölstaat vor, heißt, das ist ein Land, das hat aus dem Energiebedarf des kapitalistischen Westens, seiner Zentren, eine dauernde Einnahmequelle in seinem Öl, kann also tatsächlich Geld anhäufen über den Verkauf dieses Rohstoffs und sich also potenziell die Mittel aus diesem Reichtum zulegen, um sich ein Stück weit der überlegenen Erpressungsmacht der USA zu entziehen. Und da sind wir bei Massenvernichtungswaffen. Ja? Weil was zählt in der Staatenwelt, das hat der Heinz gerade klar gemacht, ist das Wort der Gewalt, das setzt die Rechtsverhältnisse, denen dann alle gehorchen müssen. Also ist doch auch das Erste, und an dem Arsenal der USA sieht man es, dass ein Staat auch Waffen braucht, um sein Recht gegen andere zu behaupten. Oder andere am besten noch drauf zu verpflichten, dass sie es auch anerkennen. Von daher war es völlig egal, ob er wirklich welche hat oder nicht. Dass er ein so ausgemachter Schurke ist, weil er seinen Staatswillen überhaupt nicht dem amerikanischen Diktat beugen wollte, bezeugt schon, so einer darf überhaupt gar nicht erst in die Lage kommen, irgendeine Waffe in die Hand zu kriegen, die ihn ermächtigt, sich den Diktaten der USA zu entziehen. Das ist das Anspruchsniveau, weil du gesagt hast, es ist auch ein Anspruch. Das ist das Anspruchsniveau, auf dem unterhalb dessen an die USA ihre Sicherheit überhaupt nicht mehr garantiert sehen. Wenn sie einen Staatswillen als feindlich, als störend ausmachen und der sich behaupten will, dann ist es der Verdacht, der legt sich auch die Mittel zu. Ein Ölstaat hat auch noch eine Einnahmequelle, mit der er es ganz gut könnte. Ergo muss gegen den vorwärts verteidigt werden. Es muss präventiv mit Erstschlag, muss es möglich sein, so ein Regime auszuradieren. Und das ist schon mal die Versammlung, würde ich sagen, der wesentlichen Kriegsgründe gegen den Irak. Sich im Nahen Osten als die Ordnungsmacht zu etablieren, die Ölregion strategisch unter Kontrolle zu nehmen, ein Schurkenregime auszuwechseln, was nicht mehr aushaltbar ist, plus, der Heinz hat es dargestellt, einen Völkerrechtszustand herzustellen, in dem alle das anerkennen, dass nämlich, wir sind nun bei der Formulierung der Kriegsziele, dass die USA aus eigenem Recht und gegen jeden Widerstand, wenn es überhaupt welchen gibt, den Hinhaltenden, von dem rede ich jetzt, ja, die Freiheit hat, Frieden zu halten oder auch nicht, Krieg über die Welt zu bringen, wenn sie definiert, das ist ein unaushaltbarer Zustand für sie. Das geht bis dahin, dass es für sie auch keinen Grund mehr gibt, eine Souveränität, die sie, einen Staatswillen, den sie als so feindlich ausgemacht hat, überhaupt noch zu dulden, sondern der muss im Urteil der USA jetzt notwendig ausradiert werden, und das geht dann hin bis zu dem berühmten Regime Change. Man befreit die armen Leute vom bösen Diktator und setzt sich und seine Figuren an dessen Stelle. Also, dass diese Freiheit, diese Souveränität als rechtsverbindlicher Zustand des Kriegführens oder Friedenhaltens der USA, also die Bedingungen für Krieg und Frieden unwidersprochen in die Welt zu setzen, das ist das wesentliche Kriegsziel, was durchgefochten werden musste neben dem Regime Change, der da stattgefunden hat.
Die nationale Bedrohung, die Amerika sozusagen über die Welt stülpt und überall dann Probleme entdeckt, diese nationale Bedrohung ist doch eigentlich dann auch ein Anspruch, den die Amerikaner an den Rest der Welt aufmachen.
Das ist fraglos so. Das kann man sich vielleicht daran vergegenwärtigen, dass der Angriff gegen die USA, mit dem ich eingestiegen bin, ja, der wird dargestellt als, der betrifft doch die Sicherheit der freien Zivilisation. Also die moralischen Redewendungen für sowas, da ist ja ein George Bush oder sonstige Fifis auch auf deutschen Seiten nicht arm dran. Heißt doch, die USA definiert jedem anderen Land vor, das ist ein Anspruch schon, ja, was es plötzlich als sein erstens sicherheitspolitisches Ziel überhaupt zu verfolgen hat, welchen Maßstäben es seine Außenpolitik zu unterwerfen hat. Also die Unsicherheit sozusagen, die kommt gar nicht durch den Terroranschlag zustande, denn jeder weiß, die Flugzeuge, die haben nicht Argentinien gemeint, die gingen nicht gegen Obervolta, sondern die gingen ganz klar gegen die USA. Jetzt besteht aber die USA darauf, wenn sie angegriffen ist, ist die ganze Welt angegriffen, und dann ist es scheißegal, ob Argentinien eigentlich mit der Rettung seines Peso beschäftigt ist, Obervolta mit was weiß ich nicht was und die europäischen Mächte mit der Pflege in die Weltsetzung und Konkurrenzfähigmachung ihres Euro. Nein, es gibt einen neuen Prioritätenkatalog der Innen- wie Außenpolitik, und der heißt Kampf gegen Anti-Amerikanismus. Und so verallgemeinern die USA die Wirkung des Terroranschlags, und das ist nichts, was wirklich an dem Anschlag selber und in dem Anschlag selber liegen würde. Also von daher, das ist im Prinzip die Versammlung der Kriegsgründe und des Kriegsziels.
Werfen wir mal einen Blick auf die USA jetzt selbst in diesem Krieg. Sie ist die einzige verbliebene Supermacht, die jetzt übrig geblieben ist, um auf dem Globus Ordnung zu stiften. So sieht sie sich selbst, Heinz. Kannst du dazu nochmal was sagen?
Ja, ich will das nochmal verbinden mit im Rückgriff auf den 11. September und das nochmal folgendermaßen ausdrücken. Naja, selbstverständlich war das ein Schlag ins Kontor der USA, was da abgelaufen ist an diesem besagten Datum. Bloß, man sollte mal drauf hören, was die USA eigentlich als ihren Schaden aus dem 11. September bekannt gemacht haben. Das geht nämlich sehr entschieden und sehr deutlich hinaus darüber, dass, sagen wir mal, da sind 3000 Leute zu Tod gekommen. Oder der Ami hat zwei Hochhäuser und ein Viertel Pentagon eingebüßt oder so etwas. Das, was da eigentlich beschädigt worden war, ist laut amerikanischer Selbstauskunft die Unangreifbarkeit der USA auf ihrem eigenen Territorium. Tja, liebe Leute, die Anspruchshaltung, die müsst ihr euch mal klar machen. Ne? Da gibt's doch allen Ernstes ein, sag ich mal, Gebilde auf der Welt, das sagt, ich muss aber unangreifbar sein. Und wenn mich jemand erfolgreich angreift, dann fällt mir da ein Wahnsinnszacken aus meiner Krone. Ja, liebe Leute, ne, das sind vielleicht mal Anspruchsniveaus. Ne? Wer ist auf der Welt schon unangreifbar? Du, ich, Müllers Kuh und so weiter und so zu. Nichts dergleichen. Auch auf der Staatenebene ist Unangreifbarkeit, oder ich muss sagen, gerade auf Staatenebene ist Unangreifbarkeit ein Anspruchsniveau, das drückt in der gewissermaßen in der Moralität von, man muss sich doch verteidigen, aber immerhin einen Maßstab aus, das ist der Maßstab für Weltherrschaft und sonst nichts. Selber unangreifbar zu sein als Nation und das als den Schaden und die Scharte aufzufassen, die der 11. September den USA zugefügt hat. Also selber unangreifbar zu sein, das heißt ja doch wohl, man will selber als diese bestimmte Nation, die USA, die Weltmacht Nummer 1, einseitig seine Freiheit zur Kriegführung gegen alle anderen gewinnen, bewahren und ausbauen, ohne dass all diese anderen oder irgendjemand daraus in der Lage wäre, zurückzuschlagen, die USA selber militärisch zu treffen. Wenn das Kriterium der amerikanischen Betroffenheit war, des Schadens, den die USA durch diesen Terroranschlag da davongetragen haben, dann ist auch die Fortsetzung der USA sehr konsequent. Sie machen aus ihrer Betroffenheit durch den 11. September, Stichwort, da hat doch tatsächlich irgendjemand praktisch ihre Unangreifbarkeit angetastet. Aus dieser Betroffenheit, aus diesem Schaden, machen die USA einen konsequenten Befreiungsschlag. Der konsequente Befreiungsschlag betrifft den Entschluss der USA, die Wiederherstellung ihrer Unantastbarkeit zu betreiben, und zwar offensiv. Und das heißt, sie haben sich als neues Kriterium der Weltpolitik und ausschlaggebendes Kriterium der Weltpolitik im 21. Jahrhundert das ausgesucht. Sie stellen alle Kräfte, alle Quellen, die überhaupt zu praktiziertem Anti-Amerikanismus auf der Welt fähig sind und schreiten wollen. Die nehmen sie sich vor, das sind die Feinde, die wollen sie bekämpfen und deren Mittel wollen sie ihnen wegnehmen, beseitigen. Vor diesem Maßstab passt es dann auch wieder dazu, zu sagen, der Schaden, den Amerika erleidet, der ist so gravierend, dass er unbedingt vermieden werden muss, schon bevor der Schädiger überhaupt die Gelegenheit nimmt, sich aufzustellen und einen Schaden anzurichten. Die Möglichkeit, das ist ungefähr so das allerausgeweitetste militärische Ziel, was man sich überhaupt nur vorstellen kann, allen Interessenten an praktischem Anti-Amerikanismus überall auf der Welt die Möglichkeit der Betätigung im Voraus schon wegzunehmen. Aus der Möglichkeit eine Unmöglichkeit zu machen. Tja, wenn das die Leitlinie der USA ist, mit der sie alle anderen Leute und Staaten auf der Welt traktieren, na gut, da muss man, das war unser Plädoyer, da muss man in die Richtung denken. Was muss das für eine Scheißwelt sein? Und nach welchem Scheißsystem muss sie organisiert sein, wenn dort allen Ernstes Krieg das erste und letzte Wort ist? Und wenn die Adressaten eines Kriegs, der von Amerika ausgeht, diese Sprache der Gewalt immer nur zu gut verstehen?
Jetzt hast du davon gesprochen, dass die USA ihre Unverletzbarkeit wiederherstellen möchten. Ganz konkret oder ganz technisch gesprochen, ist dann der Krieg sozusagen einfach noch ein Stützpunkt in der Welt, an dem man das durchexerziert, an dem die USA beweist, hier können wir einmarschieren, wenn wir wollen? Oder haben wir da sogar noch mehr zu erwarten? Wird es so sein, dass die USA technisch gesehen einfach noch mehr Militärpräsenz zeigen, um der Welt klarzumachen, Unverwundbarkeit heißt amerikanische Militärpräsenz?
Ja, das Letztere, wie du es ausgedrückt hast, das ist ja auch offizielle amerikanische Politik. Zum Maßstab der Unverwundbarkeit und der daraus folgenden politischen Richtung schon die bloße Möglichkeit von Gegnerschaft gegen die USA gar nicht erst zum Zug kommen zu lassen. Daraus folgt selbstverständlich, dass das einzig dazu passende Mittel ein militärischer Abstand der USA zum ganzen Rest der Welt ist. Der ist gewissermaßen dem Rest der Welt ein für alle Mal, oder was heißt ein für alle Mal, das will immer neu hergestellt und errungen sein, jedenfalls dem Rest der Welt es für aussichtslos erscheinen lässt, sich angesichts der militärischen Überlegenheit der USA gegen deren politischen Willen zu stellen. Dementsprechend war dann ja auch der Irakkrieg angelegt und durchgezogen. Die USA haben die vorher schon vorhandene Überlegenheit ihrer Waffentechnik nach allen Spielarten der Kunst zur Anwendung gebracht. Und siehe da, die Effektivität der amerikanischen Kriegsmaschinerie war unwiderstehlich. An der Stelle kann ich es mir jetzt auch wieder nicht verkneifen, auch wieder so eine beliebte heilige Kuh der einschlägigen öffentlichen Debatte aufs Korn zu nehmen. Ich meine die Rede von den Kollateralschäden, die man als kriegführende Macht tunlichst vermeiden sollte. Wenn man sie nicht vermeidet, dann zieht man sich die moralische Abscheu aller gutgesinnten Menschen zu. Na, wenn das so steht, dann heißt das umgekehrt aber auch, der moralische Goodwill aller wohlgesonnenen Menschen liegt dann offensichtlich auf der fraglos überlegenen, effizienten Waffe. Leute, überlegt euch die Sache mit den Kollateralschäden, bevor ihr euch da drauf einlasst, überlegt euch die lieber nochmal gut. Die Sache ist doch die, wenn ein Staat, sagen wir mal, eine Präzisionsbombe besitzt, mit der er tatsächlich auf Zentimeter oder Meter wenigstens genau die Waffe des Feindes zerstört und es nach der Seite hin gar nicht mehr nötig hat, irgendetwas, was sich zufällig drumherum aufhält, auch noch mit zu zerdeppern. Ja, das ist erstens mal das Ideal der Effektivität der militärischen Kriegsführung. Das ist doch sonnenklar, so eine genaue Bombe zu haben, dass man übrigens jederzeit und aus jeder Entfernung und weiß Gott wo auf der Welt zuschlagen kann und die Waffe des Feindes zuverlässig vernichtet. Das ist das Ideal militärischer Effektivität und da sind die Amis schwer dran am Bauen, dieses Ideal zu verwirklichen. Wenn man da jetzt dazu sagt, wenn sie daneben treffen, dann wird's prekär, dann wird's unmoralisch, dann hat man offensichtlich dem effektiven Treffen der feindlichen Waffe einen moralischen Pluspunkt zugutgeschrieben. Auch so, auch das ist ein Exempel dafür, für das, was mich immer ganz fickerig macht in dieser öffentlichen Debatte. Offensichtlich ist es so, dass die präziseste militärische Waffe den größten moralischen Bonus genießt. Nur dann kann man beispielsweise Kollateralschaden als den heftigsten Einwand gegen eine Kriegführung und gegen die Nation, die diesen Krieg führt, aufbringen. Nur dann kann man meinetwegen, wie es vor ungefähr 2 Wochen, glaube ich, die Frankfurter Rundschau auch mal wieder getan hat, einen Aufmacher lancieren, der die Amis doch allen Ernstes daran blamiert, sie hätten behauptet, 80% ihrer Bomben wären in dem Krieg Präzisionsbomben gewesen. Die Frankfurter Rundschau hat aber ausgerechnet, es waren nur 69%. Ja, Menschenskinder, und wenn es jetzt 100% der Präzisionsbomben gewesen wären, dann wäre offensichtlich in dieser Lesart jeder Einwand hinfällig. Das Erste, was ihm der Ami androht, die weltpolitische Isolation, wie das so schön heißt. Die weltpolitische Bedeutungslosigkeit. Das war die Botschaft, die ist angekommen. Und jetzt kann man die Einzelheiten davon kann man sich ja noch einmal klar machen, indem man verschiedene Kategorien von Staaten daraufhin besichtigt, wie an ihre Adresse die Ami-Botschaft gemeint war und wie sie darauf einsteigen.
Die Amerikaner teilen die Welt dann ein, eben in die Schurkenstaaten und in die Staaten der willigen Schurkenstaaten. Was hat man sich darunter vorzustellen?
Ja, so ein Schurkenstaat. In der Tat, seitdem die USA diese Kategorie in die Welt gesetzt haben, gibt es sie auch. Und das ist vielleicht der erste Merker. Ich meine, schaut man sich das vielleicht mal an Nordkorea. Das hat noch die feine Ironie an sich, dass vor dem Krieg gegen den Irak von der Zeit über die Rundschau bis hin zu den Friedensbewegten unendlich viele Leute die Unlauterkeit der moralischen Motive der USA für den Krieg gegen Saddam nachgewiesen haben, damit, dass sie gesagt haben, also ein Schurkenstaat, da ist doch Nordkorea das Musterbeispiel, aber den viel harmloseren Fall Irak nimmt Washington sich vor. Was heißt das? Da geht es ums Öl, das haben wir ja auch schon kritisiert. Aber ich will sagen, na, im Prinzip kann sich doch ein US-Staatenlenker doch jetzt prima darauf beziehen, dass er sagt, ja gut, dann widme ich mich jetzt mal dem nächsten Schurken, der ja sogar nach Auskunft einer deutschen Friedensbewegung eigentlich so ein echter Schurke ist. Das Blöde daran, nach dem, was wir gerade in der ersten Stunde schon versucht haben zu sagen, ein Schurkenstaat, das ist überhaupt keine objektive Bestimmung. Das ist nicht, ein Staatswesen mag sein, wie es will. Dass es von Haus aus etwas Schurkisches hätte, ist einigermaßen absurd. Sondern ein Schurke wird eine Nation darüber, dass der Anspruch der USA, den der Heinz gerade auch noch mal charakterisiert hat, dass dieser Anspruch der USA einen solchen Staat als Feind ausmacht, als Feind dieses Anspruchs, als Hort, eines Anti-Amerikanismus, der nicht länger zu dulden ist. Und dann, sozusagen, kommen wir dazu, ein Schurkenstaat kommt in die Welt. Nämlich über dieses Verdikt und den Anspruch, den politischen und den strategischen, den die USA hat. Das kann man daran sehen, also am Fall Nordkorea. Das wird ja nicht von schlechten Eltern, auch wenn gerade kein Krieg ist, von den USA tatsächlich bedroht. Die USA gehen hin und sagen, es gibt x Vergehen, die sich Nordkorea leistet gegen das, was die USA ihnen zugestehen wollen. Zum Beispiel darunter fällt halt, dass die USA sagen, diese Bewaffnung, Massenvernichtungswaffen hatten wir ja schon mal, also eine Bewaffnung, die Nordkorea sich zulegen könnte, die sie noch nicht hat, ne, aber die Nordkorea sich zulegen könnte, die steht Nordkorea nicht zu. Es hat weder sein Bewaffnungsprogramm noch sein Energiewesen nach den Gesichtspunkten seiner politischen Zwecksetzung in der Welt zu vollziehen, sondern die USA machen eine Vorgabe, was dieser Nation zusteht und was nicht. Na schön? Oder wolltest du was sagen? Kann man jetzt sagen, ist es denn nicht auch schlecht, dass die eine Atombombe haben wollen? Naja, schön ist es nicht, nur wollen die unbedingt ungefähr nach der gleichen Logik, die die USA ihnen vorexerzieren, erstens, und gegen sie in Anschlag bringen, zweitens. Das heißt halt auch, dass alle, dass dieser Anspruch, ja, die USA sieht sich bedroht, wenn schon eine Möglichkeit besteht, dass eine Nation, deren Staatsräson sie nicht mehr billigen, sich etwas zulegt, um sich diesen Erpressungen zu erziehen, heißt dann halt auch, dass auch hier die einzige Lösung die wäre, dass Nordkorea sich vollständig und ohne jeden Vorbehalt dem Anspruch Amerikas beugt.
Das nicht gerade nochmal, ja? Gerade nochmal anders gefragt haben. Nämlich, du hast eben gesagt, zum Schurkenstaat wird man nicht, sondern wird man gemacht. Also man ist, das ist keine Eigenschaft von einem Staat, nicht, ja? Sondern da wird man gemacht durch die Definition der Amerikaner. Ja. Was bleibt denn dann als Handlungsspielraum für diese Schurkenstaaten übrig den Amerikanern gegenüber?
Ja, das ist eine sehr gute Frage an der Stelle. Da wollte ich auch in etwa, also da wollte ich jetzt auch drauf kommen, denn man kann es ja daran sehen, es soll jetzt etwas herauskommen, wie Nordkorea muss an sich vollstrecken, im Prinzip ein Kriegsergebnis an sich vorwegnehmen, um die Feindschaftserklärung der Vereinigten Staaten machtvoll jetzt am Irak demonstriert, um die loszuwerden, hilft eigentlich nur eins. Eine nationale Souveränität streicht sich durch und vollstreckt jede Anforderung an sie, die seitens der USA ausgesprochen wird, gleich so, als hätte sie schon einen Krieg verloren. So, das ist quasi sozusagen ein Bezug, der heißt, ja, bei allem, was Amerika gegen Nordkorea im Moment mobilisiert, und das ist nicht wenig, kann sich Nordkorea in letzter Instanz einen Krieg aber ersparen. Amerika ist darauf bereit, auf ihn zu verzichten, wenn, aber auch nur wenn und nur so weit, wie Nordkorea jeden Anspruch, jedes Diktat und jede Anforderung der USA auch vollführt, an sich exekutiert und vollstreckt. Das heißt dann übrigens fraglose Überlegenheit. Ja?
Das heißt, Nordkorea müsste sich sozusagen den Bedingungen der Amerikaner komplett und widerstandslos unterwerfen. Wenn es das aber nicht tut, wenn jetzt Nordkorea weiter verhandelt,
ja,
wie wird Amerika sowas einschätzen?
Naja, ich würde da erstmal sagen, das Erste, was doch auffällt, ist, dass Nordkorea fordert, es muss weitere Verhandlungen geben, dass es fordert, es will Verhandlungen auf gleicher Augenhöhe zum Beispiel. Ja? Das ist doch schon, nach dem Verdikt, Unbotmäßigkeit, weil die USA doch ausgesprochen haben, das ist ein unmenschliches Regime, das ist ein Steinzeit-Kommunismus, der drangsaliert die Menschen, der ist eine Gefahr für seine Umgebung, muss also weg. Also jedes Moment, dass Nordkorea seine, mindestens die Anerkennung, seine Selbstbehauptung, die Anerkennung seiner Staatlichkeit noch retten will, darüber, dass es Verhandlungen gibt, wofür es übrigens sogar die Frage seiner Bewaffnung, was ein souveräner Staat eigentlich nie macht, sogar die Frage seiner Bewaffnung tatsächlich zur Verhandlungsmasse erklärt. All das ist wieder nur ein Beweis für die schurkischen Absichten Nordkoreas, denn die USA sagt, das darf es eigentlich nicht mehr geben. Und alles, was Nordkorea dafür tut, um sich zu retten, und das ist beinahe das alleinige politische Programm, das es noch hat, ist wieder nur ein Indiz dafür, es widersetzt sich dem Ordnungswillen der USA, muss also bekämpft werden, muss also sozusagen umso dringlicher ausgestaltet werden.
Jetzt haben wir über Nordkorea gesprochen. Wenn dieser Anspruch, den die Amerikaner aufmachen, wieder weltweit gemeint ist, dann ist das Verfahren, das Amerika jetzt Nordkorea aufmacht, auch wieder ein Anspruch, den Amerika an den Rest der Welt hat. Also wie ändert das Verhalten der USA Nordkorea gegenüber jetzt die Kalkulation, die andere Nationen möglicherweise mit Nordkorea aufmachen?
Wie verändert das die Kalkulation? Das ist das kann man daran sehen, natürlich, es ist ja unbestreitbar mit dem, was die USA an Bedrohung gegen Nordkorea selbst in die Welt gesetzt haben, mit dem, was sie halt demonstrativ und auch strategisch praktisch am Irak vollstreckt haben, sind sie ja zu dem Schluss gekommen, sie legen sich als Mindestmaß der eigenen Sicherheit, legt sich Nordkorea, will sich tatsächlich möglicherweise eine Atomwaffe auch in den Keller stellen oder in die Abschussrampe. Ja? Das ist ja nach der geschilderten Logik dieser Scheißverhältnisse, wie Heinz sagte, ist das ja auch tatsächlich ein sachgerechter Schluss. Ja? So, wenn aber Nordkorea jetzt sagt, es will versuchen, ein Mindestmaß an Unabhängigkeit von gewissen Erpressungen und Diktaten der USA sicherzustellen, will sich also bewaffnen. So haben wir vorher ja schon festgestellt, die Sprache der Gewalt, das ist die einzig zählt zwischen Staaten. Ja? Die ist das A und O in der Staatenwelt. Heißt also, für sämtliche Mächte, die in der Region vertreten sind, die ihre Kalkulationen haben, was sie politisch wollen, wen sie erpressen wollen, welche Kontrollbedürfnisse sie haben, sie müssen einen Faktor, nenne ich das jetzt mal, in Rechnung stellen, der überhaupt nicht ihren politischen Kalkulationen sich verdankt. Erstens einfach als Wirkung der US-Bedrohung müssen Japan, Südkorea vor allen Dingen, aber auch China zum Beispiel, müssen sich damit auseinandersetzen, dass ein Nachbarstaat von ihnen, ein Staat in der Region, sich jetzt eine neue wuchtige Bewaffnung zulegen will und damit den größten Weltordner, den Inhaber des zumindest anvisierten Weltgewaltmonopols halt herausfordert. Ja? Zweitens mal, das ist natürlich auch schon so eine Art Berechnung davon, dass Nordkorea sozusagen sich natürlich auch auf die Interessen dieser Mächte bezieht und fragt, wollt ihr nicht wenigstens ein bisschen dafür sorgen, dass es eine Aussöhnung, ein Verhandlungswesen gibt, um zu vermeiden, dass die Verhältnisse hier außer Kontrolle geraten. Ne? Diese beiden Momente sind die erste Betroffenheit, die solche Nationen da unten haben. Die andere, und das ist, führt dann auch unmittelbar nochmal zu deiner Frage, die andere ist natürlich die, auch die USA nehmen, und die wieder mit ganz anderer Wucht, nehmen ja die ganzen Regionalstaaten da wieder in die Pflicht. Die verordnen den Mächten vor Ort doch die neuen strategischen sicherheitspolitischen Gesichtspunkten, unter denen das Problem in Anführungsstrichen Nordkorea jetzt zu behandeln ist. Das erste, was stattfand, war, dass auch da die USA sagt, was Nordkorea sich jetzt leistet, dass sie die Atomanlagen wieder aufmachen, das ist eine Aktion gegen die ganze Welt, also auch vor allem gegen die Staaten vor Ort. Ergo hat es dann auch schon die Lösung, wie diese Nationen auf Nordkorea einwirken sollen und dürfen und wie nicht. Und wieder sind dann diese Staaten insofern damit konfrontiert, dass sie zum Helfershelfer einer Politik sich machen sollen, die sie selber von Haus aus überhaupt gar nicht vorhaben. Sprich, wo also ihre ganze Souveränität des Politikmachens, das Wesen dessen, was sie wollen, schwer in Mitleidenschaft gezogen wird. Ja?
Schauen wir nochmal auf eine andere Region, nämlich wieder zurück auf den Nahen Osten, oder hast du noch was? Ich würde nochmal auf eine andere Region schauen, nämlich auf Iran und auf Syrien. Das sind ja auch Staaten, denen die USA droht und möglicherweise auch damit droht, dass ein Regimewechsel notwendig ist.
Ja, das sind Anrainerstaaten, unmittelbare Nachbarstaaten des jetzt erledigten Schurken Irak. Im Falle Syriens haben die Amis noch während der Irakkrieg in seine letzte Phase getreten ist, gegenüber Syrien haben die Amis da bereits Töne angeschlagen. Da konnte man fast meinen, sie setzen den Irak-Feldzug gleich nahtlos fort und nehmen Syrien auch gleich noch mit. Da war ja bekanntlich davon die Rede, dass Syrien nimmt flüchtende Funktionäre der Baath-Partei auf, womöglich gar den Saddam höchst selbst. Syrien nimmt Gelder in Empfang, die die vielleicht mitbringen, und wäscht sie, wie das so schön heißt. Syrien, hat es auch geheißen, täte die Massenvernichtungswaffen, die man im Irak vermutet, bislang nicht gefunden hat, grenzüberschreitend entgegennehmen. Also all die Punkte aus der Fahndungsliste, die gegenüber dem Saddam Hussein gegolten hat, und die mit Krieg im Irak gerade abgearbeitet worden ist, sind gleich sehr locker auf Syrien angewendet worden. Na gut, da hat der Syrer ja nochmal Glück gehabt, wenn der Ami dann doch nicht gleich den Durchmarsch von Bagdad bis nach Damaskus fortsetzt. Der amerikanische Außenminister hat kurz darauf dem Assad von Syrien in Damaskus ja auch noch die Ehre eines Besuches erwiesen. Und da hat er dann so ziemlich Klartext geredet. Nämlich betreffend die exemplarische Leistung der Erledigung des einen Schurken durch Krieg auf die gewissermaßen in amerikanischer Optik auf die Lernfähigkeit des nächsten Schurken. Die USA eröffnen Syrien gewissermaßen die Option zu sagen, jawohl, ich Syrien habe gelernt, entweder man ist folgsam den USA gegenüber oder man kriegt kriegsmäßig eins auf den Deckel. Die USA eröffnen Syrien also die Option, Krieg zu vermeiden. Wie schön, ein Friedenswerk. Nur, was ist der Preis dafür? Auch um den wird amerikanischerseits kein Geheimnis gemacht. Für Syrien fällt der Preis, mit dem Syrien einen Ami-Krieg vermeiden kann, so in etwa zusammen mit der Umstülpung der Interessen und Zwecke, für die dieses Staatswesen Syrien bisher gestanden hat. Es wird von ihm verlangt, es soll Israel als die von den Amis eingesetzte und bedingungslos unterstützte regionale Vormacht anerkennen, soll seine eigenen Rechtspositionen gegenüber Israel dass ihm Israel mal irgendetwas von seinem Staatsgebiet weggenommen hat und so Zeug preisgeben. Es soll die Unterstützung der palästinensischen Gegner Israels ab sofort unterlassen, soll die Büros von Hamas und was weiß ich alles in Damaskus schließen, soll vor allen Dingen die syrische bedingte Unterstützung für die Hisbollah-Milizen im Süden des Libanon einstellen, die vom Süden des Libanon aus Israel so dann und wann einen kleinen Tort angetan haben. Also bitte sehr, ein schönes Lehrstück. Der eine Krieg vermeidet den nächsten, aber nur unter der Haupt- und Zentralbedingung, dass der zweite Schurke alles lässt, was bisher seine Staatsraison gewesen ist, die ihn in der Definition Amerikas zum Schurken hat werden lassen und sich ganz in die Obhut der USA begibt und sich gewissermaßen von den USA in Zukunft vorbuchstabieren lässt, was es darf und was es nicht darf, welchen Status in der Staatenwelt es also anzunehmen hat. Ganz analog die Sache mit dem Iran, um darauf noch zu sprechen zu kommen. Auch da ist ja festzustellen, Dankbarkeit von Seiten der USA gibt es einfach nicht. Dankbarkeit in diesem moralischen Sinne. Der Iran hatte sich geradezu vorbildlich verhalten beim Irakkrieg, nämlich für einen Staat, der diesen Krieg überhaupt nicht gut findet und sein nächster Nachbar ist. Der Iran hat beispielsweise nobel darüber hinweggesehen, dass so manche Grenzverletzung durch US-Flugzeuge passiert ist und dass sogar die eine oder andere verirrte Bombe im Iran einen kleinen Kollateralschaden hervorgerufen hat. Hat der Iran unter den Teppich gebügelt? Hat auch keineswegs, was ja eine Befürchtung gewesen war, die irakischen schiitischen Exilpolitiker auf persischem Boden mit dem Auftrag nach Irak zurückgeschickt, sie sollen dort etwa eine Mullah-Republik ausrufen oder so etwas. Nichts dergleichen. Einen Dank haben sie von den Amis höchstens in dem Sinne geerntet, als der Ami dasselbe Muster wie bei Syrien auch auf den Iran anwendet und sagt, ist euch jetzt klar geworden an der Behandlung des einen Schurken, dass euch dasselbe Schicksal blüht, wenn ihr nicht euren kompletten Staatszweck auswechselt, und dafür ist das einzig Glaubhafte, dass ihr euer Regime auswechselt. Das Mullah-Regime in Persien steht zur Disposition in der amerikanischen Optik. Dafür wird jetzt die Sache mit den Massenvernichtungswaffen hochgespielt, ganz speziell hier die Sache mit der angeblichen atomaren Bewaffnung, die der Iran aus seinem zivilen Atomprogramm anstreben soll. Dafür wird jetzt wieder diese internationale Atomenergiebehörde dafür mobilisiert und aufgeboten, und man hat im Fall Iran unentwegt das Gefühl eines Déjà-vu. Das hat man alles so oder so ähnlich beim Irak auch schon vorgeführt bekommen. Auch beim Irak war ja bekanntlich der Vorsitzende dieser Wiener Atomenergiebehörde, dieser El Baradei, da immerzu mit von der Partie und hat zusammen kontrolliert mit dem Hans Blix und so Zeug. Die Amis haben im Fall Iran noch gewissermaßen ein zweites Eisen im Feuer. Sie setzen nämlich darauf, dass es gewissermaßen in Gestalt dieser aufmüpfigen und aufständischen Studenten in Teheran und ein paar anderen Städten des Iran Leute gibt, die vom Ami gewissermaßen als fünfte Kolonne zur Beseitigung des missliebigen Mullah-Regimes eingesetzt werden könnten. Also ich will momentan will ich nicht meinerseits über die Ansichten und Absichten dieser iranischen Oppositionellen was sagen. Da kenne ich mich momentan auch gerade zu wenig aus, müsste ich mich erst kundig machen. Auf alle Fälle, sie sind, ganz egal, was sie meinen und denken, sind sie von den USA schon verplant, als gewissermaßen die innere Truppe, die das missliebige Regime stürzen kann. Diesbezüglich werden sie auch von den USA propagandistisch unterstützt und sogar materiell bezuschusst, wie man erfährt. Sollten sie dann die ihnen von den Amis zugedachte Funktion, von innen her das Regime mindestens zu schwächen, wenn nicht zu stürzen, dann doch nicht erfüllen? Nun ja, dann steht das amerikanische Ultimatum da an die Mullah-Herrschaft in Persien. Entweder ihr nehmt euch freiwillig aus dem Verkehr oder ihr seid der nächste Anwendungsfall der Schurkendoktrin. Daraus kann man wunderbar ersehen, in einem Sinne macht der eine gelaufene Krieg den nächsten tatsächlich überflüssig. Eine Rationalisierung gewissermaßen. Aber nur in dem einen Sinn, dass der zweite Schurke von sich aus die Lehre zieht, sich aus dem Verkehr zieht. Und wenn das nicht passiert, dann hat der Irakkrieg keinen der Folgekriege überflüssig gemacht. Das ist die Logik von, wie der Ami das neuerdings so wunderbar ausdrückt. Das ist die Logik von, wie heißt das Ding? Vorwärtsabschreckung auf Deutsch übersetzt. Deter forward. Ja, genau.
Ja, jetzt haben wir eben einen Anrufer gehabt, der hat uns darauf hingewiesen, dass es im Kaukasus noch andere Staaten gibt, die ja wohl einerseits einbezogen werden in diese Bedrohung, andererseits auch nicht. Zum Beispiel, er wies darauf hin, Turkmenistan, da ist ja die Situation wohl ein bisschen anders. Da wird nicht offiziell gedroht, inoffiziell aber verlautbart, dass dann es doch um Gasvorkommen gehen sollte, beziehungsweise um Erdölvorkommen.
Ja, also kriegt man ja momentan gerade aus dem Fernseher und aus der Zeitung mit. In Turkmenistan gibt es einen Herrscher namens Rachmonow, der hat doch gerade eben die dritte Volksabstimmung über eine Verfassungsänderung durchgezogen und wie man hört auch haushoch gewonnen, wunschgemäß. Mit dem wesentlichen Inhalt, dass er jetzt bis, glaube ich, 2020 Präsident von dem Laden bleiben kann. Naja, das Erste, was mir erstmal auffällt, ist so die ganz feine, noblige, von uns her gewohnte demokratische Tour ist es nicht. Nichtsdestotrotz, dieser Staat und übrigens diese ganzen Istans, die aus der Konkursmasse der ehemaligen Sowjetunion dann als selbstständige Nationen hervorgegangen sind. Also Kirgisistan und Usbekistan und was es da noch für welche gibt, insgesamt glaube ich sind es 5 Istans. All diese Staaten stehen erstmal keineswegs auf der Schurkenliste der USA, obwohl eine, sagen wir mal, unbefangene Prüfung ihrer Regierungsgewohnheiten sie auch nicht unbedingt gerade ausweisen würde, als sie sind Engel im Vergleich zu den Sünden des Saddam Hussein. Daraus lernen wir, die USA haben zu diesem Fetisch demokratischen Regierens und dass ihre Schurken immer Diktatoren und solche Bösen sind, ein durchaus instrumentelles, ein undogmatisch instrumentelles Verhältnis. Wenn sie für ihren Feldzug gegen den Terrorismus und seine ersten Schutzherren, die Taliban in Afghanistan, diese besagten Istans, diese Zerfallsprodukte der ehemaligen Sowjetunion in dieser Gegend, in der Kaukasusgegend nämlich, wenn sie die benötigen und brauchen als Rückzugsgebiet, als Aufmarschgebiet, als Staaten, die sich bedingungslos und sei es auch bloß mit ihrem Gelände zur Verfügung halten und zur Verfügung stellen, um die amerikanischen Kriegsakte, wie gesagt in dem Beispiel in Richtung Afghanistan, zu beherbergen und zu unterstützen, tja, dann sind sie erstmal vor dem Etikett ein untragbarer Diktator, den kein wohlgesonnener Mensch auch nur eine Nacht länger noch aushalten kann, sind sie vor dem Etikett erst einmal gefeit. Das heißt umgekehrt keineswegs, dass nicht auch solche Staatswesen unter anderen Konstellationen ins Visier der USA kommen könnten, also auch mal negativ betroffen sein könnten durch die USA. Und für den Fall, dass die USA aus zurzeit gar nicht absehbaren Gründen irgendwann einmal einen Grund gefunden haben sollten, von mir aus gegen Turkmenistan vorzugehen. Für den Fall sind dann die einschlägigen Begründungstitel, da ist ein schlechter Regent am Ruder, der lässt sich zwar irgendwie wählen, aber das ist alles Schall und Rauch und Schein und in Wirklichkeit ist er ein böser Diktator. Diese Titel wären dann heute schon quasi auf Vorrat angehäuft. Ich will also ein letztes da sagen, weil mir das gerade einfällt. Wenn man selber, sagen wir mal, unterstelle ich mal, aus sauguten Gründen irgendwelche Diktatoren unsympathisch findet, in Staaten, die der Ami jetzt schon als Schurken brandmarkt oder vielleicht demnächst als Schurken brandmarkt, wenn man selber aus guten Gründen solche Typen für Scheiße findet, dann soll man das bitte ein für alle Mal nicht zusammenschmeißen, nicht identifizieren mit Gründen, die Amis haben, die eine Herrschaft gut, die andere Herrschaft schlecht zu finden, der dritten Herrschaft gewissermaßen eine Bewährungsfrist einzuräumen und so weiter und so zu. Das bitte nicht. Macht ja nicht den Fehler und tut eure Abneigung gegen Diktatoren gewissermaßen in eins setzen mit den Gründen, die Amis haben. So dass am Schluss dann gerade noch rauskäme, der Ami ist ein feiner Max. Er mit dem Krieg exekutiert er gerade unsere Abneigung gegen Diktatoren. Nein, der Ami hat, wenn er sowas tut, ein für alle Mal ganz andere und seine eigenen Gründe. Und ansonsten, bitte sehr, sollte man ja auch nicht gerade in die Richtung gehen, zu sagen, es gibt so viel schlechte Regierungen, so viel Diktatoren und so weiter auf der Welt. Die wenigsten davon greift der Ami an. Das sollte man schon deswegen nicht sagen, weil man da ja als Kritik am Ami ausgerechnet so etwas unterstellt. Es wäre kritikabel am Ami, dass er nicht sämtlichste Diktatoren auf der Welt aus dem Amt jagt. Ja, Menschenskinder, das wäre doch der Antrag auf einen amerikanischen Dauerkrieg. Wer kann denn sowas wollen? Also bitteschön, davon Finger weg.
Im Übrigen sollten wir uns, das möchten wir auch noch kurz machen, auch nochmal dem widmen, mit welchen Ansprüchen und welchen Begründungen unter anderem auch die Europäer mit bzw. sich dagegen aufgestellt haben, mitgemacht haben bzw. sich dagegen aufgestellt haben. Das sollten wir uns auch nochmal ganz kurz vor Augen führen, denn auch da ist es nicht so, dass die, die jetzt Gründe gefunden haben, gegen den Krieg zu sein, gegen diesen Krieg zu sein, sich nicht auf die amerikanische Seite komplett gestellt haben, dass die was gegen Krieg haben. Aber zunächst mal, was zum Grundsätzlichen, die europäischen Staaten, die ja auch gerne mitregieren wollen und mitorten wollen in der Welt, werden von den Amerikanern angesprochen, ja, als Bündnispartner. Wie kommen Sie denn da vor?
Ja, das ist auch ein sehr, sehr sinnig, dass man darauf nochmal zu sprechen kommt, weil auf den Ami zu schimpfen ist ja auch der Sache sehr angemessen. Umgekehrt, alles, was sich an Drangsalen oder sonst wie bei den Europäern einstellt, tut es nur, weil die dasselbe wollen, aber, und damit beginnt sozusagen auch die Beantwortung deiner Frage, dasselbe halt leider Gottes in ihrer Optik nicht können. Sie sind so mächtig nicht. Das heißt, sie kommen vor in der Optik des Ami als, das sind überkommene Bündnispartner, die durchaus auch in der ganzen Welt Interessen haben, die da auch Einfluss haben, Macht projizieren, auch militärisch was vermögen etc. pp., die auch ins selbe Lager gehören, zumindest historisch überkommen, aus dem, da hat man doch die Weltkriegsdrohung gegen die Sowjetunion mitverhängt mit diesem Club. Und ergo, mit dem, dass sie etwas können und was sie können, stehen sie beim Ami da als, das sind doch die 1A Bündnispartner im Sinne von Instrumente, Vasallen, Wasserträger für dieses Programm, was ich der Welt jetzt verordne. Das heißt für die, weil sie durchaus Mächtige sind, weil sie Einfluss haben, wirtschaftlich etwas bewegen etc., kommen sie durchaus vor als welche, die aber etwas sollen, was ihnen gar nicht entspricht. Nämlich sie sollen sich mit ihren Waffen, mit ihrem Einfluss, mit ihren Mitteln ganz den amerikanischen Prämissen des welchen Frieden kriegt die Welt, welchen Interessen dient das, andienen und zur Verfügung stellen. Das ist das.
Ja, das kann man sich mal an einem Staat wie Großbritannien anschauen.
Genau, das ist da zum Beispiel sehr lohnend, weil Großbritannien ist ja die Fraktion, was heißt die Fraktion, die sind da beinahe nochmal einzigartig. Wir stehen Seite an Seite mit der USA, da kommt sozusagen, da ist auch, da weiß man historische Begründung, man weiß die Moral. Jedenfalls wird zunächst mal aufgemacht, da passt kein Blatt Papier zwischen die USA und Großbritannien. Die Berechnung davon ist ganz einfach. Wenn wir feststellen, mit dem Ami kann niemand konkurrieren, dann ist es aus der Diagnose eines, der aber trotzdem ganz viel auf der Welt will und dem der Ami neue Bedingungen aufmacht, ist dann eines ganz klar. Wenn ich der erste Mitmacher bei diesem amerikanischen Programm, Weltkriegsprogramm bin, dann bin ich aber wenigstens auch der zweite Macher. Dann gilt mein Wort auch. Und zumindest dem Anspruch nach, es sollen auch meine Interessen gelten und mein Wille. Und da kommt man halt zu dem Widerspruch der, ich sag mal nur die zwei Seiten der Bedeutungslosigkeit. Wir haben gesagt, kommen wir gleich sicher nochmal zu einem Beispiel, wer sich dem Ami entziehen will, der wird mindestens mit Isolation und Irrelevanz bedroht. Ja, das wäre Irrelevanz 1. Die Frage, die sich aber alle stellen müssen, die vom Ami für dieses Programm hergenommen werden, ist, bin ich nicht auch irrelevant, weil ich aus eigenem Recht, aus eigenem Interesse, mit eigener Macht auf der Welt nichts mehr kann? Bin ich nicht genauso irrelevant als bloßer Wasserträger und Vasall der USA? Diese Debatte gab es ja in Großbritannien. Aus dem Kabinett von Blair sind einige Minister zurückgetreten, weil dieser Krieg falsch ist, an dem die Kritik da immer war. Man kriegt es überhaupt nicht hin, dass man selber weltbestimmenden Einfluss darüber, dass man sich in den Windschatten der USA stellt, auch hinkriegt. Und das gerade im Hinblick auf Europa. Ne? Für Großbritannien hätte gern mit der Armeemacht im Rücken die Unter- und Überordnungsverhältnisse in Europa ein bisschen zu seinen Gunsten aufgemischt. Stattdessen aber sieht sich eine Front gegenüber, die angeführt von Frankreich, Deutschland, auch noch Russland mit ins Boot holt. Überall muss man diagnostizieren, weder in dieser Weltgegend da unten, noch auch in Europa stellt sich eigentlich etwas ein, was als genuin britischer Zugewinn an Einfluss und Macht feststellbar wäre. Ja? Da stellt sich sogar noch der Rumsfeld hin und sagt, naja, wenn ihr innenpolitische Probleme habt, wir können es übrigens auch ohne euch. Na, ne? Ist das eine machtvolle Partnerschaft? Also, das ist es, mit dem Widerspruch schlagen sich alle herum, dass sie nicht genug vermögen, um dem Ami da wirklich etwas entgegensetzen zu können. Wie geht man mit diesem Widerspruch um? Naja, Großbritannien hat sich auf die eine Seite dieses Widerspruchs geschlagen. Ich mache also mit. Das bringt mir etwas. Aber letztlich müssen sie sich alle immer wieder fragen und muss der Blair sich immer wieder fragen lassen, bin ich nicht doch bloß der Pudel vom George Bush?
Da hat ja Deutschland eine etwas andere Haltung eingenommen. Deutschland hat ja gesagt, diesen Krieg, so wie der jetzt von Amerikanern gesagt ist, mit Deutschland so komplett nicht. Und Deutschland hat sich da was anderes ausgerechnet. Was waren denn da die Kalkulationen, die Deutschland aufgemacht hat?
Das waren die spiegelbildlichen zu denen, die der Frank gerade am Beispiel Großbritannien erläutert hat. Das Muster ist das Nämliche. Der Krieg der USA gegen den Irak bringt die Kernstaaten des alten Europa in das Dilemma, was so bezeichnet worden ist, beim Ami mitzumachen. Bringt gar keine eigene Entscheidungsbefugnis mehr mit sich, lässt das Lohnende vermissen. Auf der anderen Seite die eigene imperialistische Kompetenz, zu der man es in der Zwischenzeit gebracht hat, als Deutschland oder als Frankreich, die zu behaupten, die ins Feld zu schicken, die als ein alternatives Herangehen an die Lösung der Irak-Frage zu propagieren, das lässt einen als Deutschland, als Frankreich das Risiko laufen, sich den Unwillen, den politischen Unwillen der USA zuzuziehen. Und dann ist schwer die Frage, hält man das aus? Wie sehr hält man das aus? In der Frage, wie sehr Frankreich oder Deutschland es aushält, sich den Unwillen der USA zuzuziehen, in der Frage hat wiederum der Krieg, dass er gewesen ist, wie er herbeigeführt worden ist, wie er durchgezogen worden ist, eine sehr praktische Aufklärungsarbeit an die Adresse von Berlin und Paris geleistet. Auch das ist eine Leistung des Krieges, dass die Regierungen dort, ich habe es ja bei meinem zweiten Beitrag vor einer guten Stunde oder wann das jetzt gewesen ist, habe ich es ja versucht zu charakterisieren, die Regierungen in Paris und Berlin haben gesagt, gewissermaßen schwamm drüber, das ist bereits Geschichte, dass wir mal über dem Irakkrieg mit den Amis uns zerkriegt hatten, lasst uns in die Zukunft blicken, heißt die einschlägige Floskel. Der erste Akt von in die Zukunft blicken war, sie haben die pro-amerikanische Nachkriegsresolution in der UNO durchgehen lassen, haben sich nicht mal anstandshalber enthalten oder so etwas, sondern haben Ja gesagt, haben nach der Seite hin ihre Bereitschaft klar gemacht. Jawohl, sie haben die Botschaft der USA, dass Unterwerfung unter den Kriegskurs der USA angesagt ist, verstanden und zu einem Gutteil tragen sie dem Rechnung und suchen jetzt gewissermaßen in Washington darum an. Washington soll den Dissens um den Krieg aus der Vorkriegsperiode nicht weiterhin zum Anlass nehmen, um die Europäer zu bestrafen, um ihnen gewissermaßen den Status als bevorzugte Bündnispartner der USA wegzunehmen. Allerdings, diese, sage ich mal, notgedrungen defensive Reaktion auf den Krieg der USA, der zu den Schönheiten der Kriegsleistungen dazugehört, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die unseren auch eine zweite Lehre aus ihrem Dilemma der Jetztzeit gezogen haben. Und diese zweite Lehre, das sollte sich bitteschön jeder Friedensbewegte hinter die Löffel schreiben, diese zweite Lehre heißt, mehr autonome europäische Aufrüstung muss sein, damit man sich in dieser Scheißwelt, die sagen natürlich nicht Scheißwelt, sondern das ist ihr Tummelplatz, ich sag Scheißwelt, damit man sich in dieser Scheißwelt überhaupt sehen lassen kann, in den oberen Etagen der Mitbestimmung von Gewaltaffären auf der Welt, kommt man auf Dauer nicht drum herum, sich eigenständige, von Amerika unabhängige, europäische, gemeinsame Aufrüstung zuzulegen. Und bevor man über den Pferdefuß dieses Projekts vielleicht nochmal kurz redet, auf alle Fälle ist das mal festzuhalten, eigene Aufrüstung und das als gewissermaßen dem Vereinigten Europa als seine erste Zweckbestimmung einbeschrieben. Das ist der Lösungsweg, den Deutschland und Frankreich aus dem Dilemma ihrer erzwungenen Unterordnung durch eine Leistung des amerikanischen Krieges gezogen haben. Der Pferdefuß liegt ja auch total klar auf der Hand. Was heißt hier schon Vereinigtes Europa? Gerade bei der Irak-Frage hat sich ja herausgestellt, Europa ist nicht einig, sondern so ungefähr das Gegenteil.
Wenn also jetzt alle Welt aus dem Krieg der Amerikaner gegen den Irak den Schluss ziehen, dass bei ihnen zu Hause noch mehr Rüstung angesagt ist, noch mehr Militärmaterial her muss, ja, dann kann ich nur den Schluss ziehen, dass anscheinend für das, was diese Staaten in der Welt vorhaben, Krieg doch das richtige Mittel ist, um in der Welt zu realisieren, doch tatsächlich die Lösung ist der Probleme, die sie sich vornehmen. Damit möchte ich auch schon schließen. Ich möchte mich bei euch bedanken für das Zuhören. Ihr habt Index gehört, das aktuelle Stadtmagazin bei Radio X, 101,4 MHz. Mein Name ist Roman Wortreich. Hier im Studio mit mir war Frank Lahmer. Er studiert Politologie in Frankfurt, und Heinz Scholler, Redaktionsmitglied der Zeitschrift Gegenstandpunkt. Ihr könnt Teile der Sendung runterladen von einem Server auf dem Netz, nämlich unter farbe-rot.de oder farberot.de. Ihr könnt Teile der Zeitschrift Gegenstandpunkt runterladen unter www.gegenstandpunkt.com, also www.gegenstandpunkt.com. Ja, und wir hören uns wieder nächste Woche, gleiche Stelle, gleiche Welle. Ich wünsche euch noch eine angenehme Woche.